Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute fokussieren wir uns mal ein wenig auf die Zinskurve. Was passiert am kurzen Ende durch Notenbanken? Was passiert am langen Ende? Und was bedeutet das für Unternehmen, Investoren, aber auch für die Politik? Ja, Uli, herzlich willkommen. Lass uns direkt starten, heute mit Deutschland. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu positiv drauf bin, aber 0,3% Wachstum im BIP im zweiten Quartal, die Jahresendprognosen für dieses Jahr etwas angehoben, die Auftragseingänge bei plus 2,5%. Also eigentlich könnte man doch jetzt fast sagen, wir sind im Aufschwung oder wir befinden uns kurz vorm Aufschwung, oder?
Ja, Sebastian, ich kann sogar noch einen oben drauf setzen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben gerade alle einzeln ihre Prognosen für dieses Jahr und auch kommendes Jahr vorgelegt. Sie werden am 24. September die Gemeinschaftsprognose veröffentlichen. Aber aus den einzelnen Ergebnissen sieht man schon, dass hier mit einem Wachstum von 1,2 bis 1,4% gerechnet wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Gemeinschaftsprognose dann bei 1,3 landet, was ja schon ein ganz ordentliches Wort ist. Treiber dieses Wachstums ist vor allen Dingen der Export. Es ist weniger der Binnenmarkt. Und wenn es der Binnenmarkt ist, dann ist es vor allen Dingen die Fiskalpolitik bei Verteidigung und Tiefbau. Auf der Exportseite ist es vor allen Dingen der AI-Boom, der hier hilft. Also ich würde mich ein Stück weit Wasser in diesen Wein schütten, indem ich sage, naja, es ist wahrscheinlich eher zyklisch. Es ist noch zu wenig strukturell. Hier fehlen weiterhin Reformen und Arbeiten am Standort. Aber offensichtlich können wir zumindest zyklisch mit diesem Jahr oder in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr mit ganz ordentlichen Wachstumszahlen rechnen.
Aber ganz ehrlich, also wir haben jetzt wirklich politisch ganz viel in diesem Jahr bislang gesehen, ob es Ukraine-Krieg ist, Straßen von Hormuz, Lieferkettenunterbrechung und trotzdem beim Plus. Ich meine, das muss man wirklich positiv sehen.
Ja, bei der Straße von Hormuz ist es ja ein bisschen so, dass eben Asien noch härter getroffen ist als Europa, weil Europa zwar zu höheren Preisen, aber wenigstens Energie bekommt. Und vor dem Hintergrund Europa relativ davon positiv betroffen ist versus Asien. Also das ist natürlich ein Effekt, der dann auch irgendwann wieder rauslaufen könnte. Auch die hohen Gaspreise dürften Europa weiterhin wehtun. Ich rechne damit, dass die Europäische Zentralbank, kommen wir ja gleich noch zu, die Zinsen eher anheben wird. Also die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Aber ja, du hast völlig recht, trotz dieser Krisen, trotz dieser Steine, die hier in den Weg gelegt werden oder worden sind, scheint das Wachstum in diesem Jahr doch recht robust zu sein.
Du hast gerade schon Europa angesprochen, die EZB. Inflation in Europa auf 3,3% gestiegen, wobei man natürlich jetzt diese Effekte, die du gerade schon genannt hast, natürlich mit einbeziehen muss. Und auf der anderen Seite, hattest du schon angesprochen, mal gucken, was die Zentralbank macht, wenn wir jetzt über, und damit glaube ich rechnet der Markt, über Zinsschritte nach oben rechnen bei der Notenbank. Wie groß ist denn jetzt wirklich der Einfluss auf die Realwirtschaft? Ich meine, Investitionen dritt, wird das eine Investitionsbremse eher werden? Oder würdest du sagen, naja, so wie jetzt sozusagen, wenn sich die Weltwirtschaft etwas beruhigt, beziehungsweise die politische Situation in der Welt beruhigt, dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen bei den Zinsen?
Ja, wir sehen natürlich einen Zinsanstieg vor allen Dingen auch am langen Ende. Da zieht sicherlich auch die Vereinigten Staaten von Amerika Europa ein Stück weit hoch. Aber es ist eben die Energie oder es sind die Energiepreise, es ist der AI-Boom, es ist die Fiskalpolitik und es sind auch zum Teil gestiegene Inflationserwartungen, die in Europa bei einem Jahr immerhin bei 3,3% knapp liegen, die hier das Zinsniveau insgesamt nach oben treiben. Ich könnte mir sogar vorstellen, Sebastian, sollte die Europäische Zentralbank tatsächlich am 10.9. oder am 29.10. die Zinsen anheben auf dann 2,5%, dass das lange Ende, was ja wichtiger ist für die Unternehmen, ein Stück weit zurückkommt. Also die Zinsen oder Renditen dort fallen werden, weil der Markt dann sieht, ja, die Zentralbank ist offensichtlich willens und in der Lage, gegen die Inflation vorzugehen. Also insofern, ja, haben wir im Moment steigende Zinsen, vor allen Dingen am langen Ende. Es könnte aber sein, dass die Kurve nach einem Zinsschritt der Europäischen Zentralbank, insbesondere in Europa und natürlich als Benchmark Bundesrepublik Deutschland, wieder etwas flacher werden könnte.
Ja, interessant, ne? Weil du gerade das gesagt hast, lange Ende, das ist ja das, was wir an nicht nur in Europa sehen, ne? Jetzt unabhängig davon, was passiert bei einer Zinserhöhung der EZB. Wir sehen auch in den USA langfristige Zinsen auf einem hohen Niveau bei knapp über 10-jährige Staatsanleihen bei knapp über 5%. Wir sehen Großbritannien, wir sehen Japan mit langen Höchst- oder beziehungsweise mit hohen Zinsen am langen Ende. Haben sich vielleicht die Unternehmen und aber auch die Politik zu sehr daran gewöhnt, dass das Geld extrem günstig ist? Und das war jetzt Europa schon angesprochen, aber wir sind ja in Europa nicht alleine auf dieser Welt. Kann es sein, dass man sich eher mal über eine vorübergehende weitere Zinserhöhung mit denen auseinandersetzen muss?
Ja, also dass die Notenbanken nach oben gehen, davon gehe ich schon aus. Mindestens mal in Europa, auch in Japan sollte das passieren. Dadurch könnte der Yen auch ein wenig fester werden. Große Sprünge erwarte ich da nicht. Wir haben ja gesehen, dass die Intervention Amerikas und Tokios wenig ausgelöst hat. Ich glaube, da wartet der Markt tatsächlich auf die Bank of Japan. In den Vereinigten Staaten ist es noch nicht so ganz klar. Wir haben ja übers Wochenende gesehen, dass der amerikanische Präsident mit einigen Mitgliedern auch der Regierung stark interveniert hat, mit Handelsstopp sogar gedroht hat, sollte die amerikanische Notenbank nicht die Zinsen in der nächsten Woche senken. 4% auf den 10-Jährigen hätte man da gerne. Ich glaube aber, dass ein Zinshike in Amerika einen ähnlichen Effekt hätte, wie wir das vorhin in Europa besprochen haben. Nämlich, dass der Markt dann sagt, die Notenbank tut was gegen die Inflation, die zweifellos zu hoch ist. Das steht auch im Beigebook, also der Vorbereitung für das FOMC. Und insofern könnte es sein, wenn die Fed tatsächlich hier aktiv wird, dass das lange Ende ein Stück weit fällt. Aber ja, der Druck ist relativ groß. Kevin Warsh braucht hier mit Sicherheit mehrere Mitglieder im FOMC, um diese Entscheidung dann auch fällen zu können. Also insofern ist das sicherlich eine sehr spannende Sitzung, die uns da erwarten wird.
Ja, du hast USA schon mal angesprochen gerade. Letzte Woche Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die veröffentlicht worden sind, deutlich besser oder positiver als erwartet. Also durchaus eine Überraschung. Arbeitslosenquote in den USA bei rund 4,1% aktuell. Der Konsum bleibt natürlich einer der wichtigsten Schützen in den USA. Das ist, glaube ich, historisch eigentlich schon immer so gewesen. Jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wie breit ist eigentlich die US-Wirtschaft aufgestellt? Ist das eine Stärke momentan aus deiner Sicht, die insgesamt sich auf die Wirtschaft bezieht? Oder stechen da einfach Branchen hervor, die den Rest mitziehen?
Ja, es ist ganz stark im Moment natürlich das gesamte Umfeld um die künstliche Intelligenz herum. Vor allen Dingen auch die Infrastruktur. Hier geht es um Stromerzeugung, Stromspeicherung, Stromleitung, Rechenzentren und so weiter und so fort. Also das ist sicherlich das, was das Bruttoinlandsprodukt auch treibt. Gerade die hohen Investitionen, die wir hier sehen. Beim Konsum reden wir immer so gerne über K-shaped Consumption, also die oberen Einkommen konsumieren weiter. Man sieht das auch am Immobilienmarkt ganz nebenbei. Also auch da bei den besseren Immobilien, besseren Lagen ist nach wie vor Nachfrage da, bei relativ einfachen Häusern eben nicht. Und von daher sieht man ein wenig, wie das auseinandergeht. Der Staat ist in 2026 sicherlich ein Treiber des Wachstums. Ich erinnere hier noch gerne an The One Big Beautiful Bill und die Steuererstattungen, die es ja gegeben hat. Ob das nach vorne weiterhin so gehen wird, würde ich bezweifeln, würde da eher einen neutral, vielleicht sogar einen leicht negativen Fiscal Impact erwarten. Und man sieht, dass die Leistungsbilanz nach wie vor stark negativ ist. Also Trump hat ja, oder der amerikanische Präsident hat ja immer wieder argumentiert, dass er diese Defizite einschränken möchte. Das ist bisher nicht gelungen, weil man eben auch auf der Güterseite nach wie vor sehr viel importieren muss, gerade auch für den Ausbau der künstlichen Intelligenz. Und insofern ist das kein Wachstumstreiber für die Vereinigten Staaten von Amerika. Deswegen bleibt es im Moment bei CapEx, bei der Fiskalpolitik und beim privaten Konsum, vor allen Dingen der Vermögenderen, die das Wachstum treiben. Aber ja, wie gesagt, es ist noch nicht ganz klar, da gibt es unterschiedliche Stimmen, intensivste Diskussion, wie weit denn dann diese Investitionen, die wir heute sehen, in die künstliche Intelligenz auch die Produktivität in Amerika weiter treiben kann. Sollte das der Fall sein, werden wir sicherlich auch in Zukunft höhere Wachstumsraten dort erwarten dürfen.
Zu guter Letzt würde mich mal interessieren, Midterms Election, ich weiß, du wirst wahrscheinlich sagen, ich bin wieder ein bisschen arg früh dran, aber stehen ja fast vor der Tür. Was ist vor den Midterm Elections aus deiner Sicht für wirtschaftliche Impulse von der US-Regierung zu erwarten?
Ja, ich bin nicht sicher, ob da noch viel kommen wird davor. Man darf sicherlich gespannt sein, ob im Wahlkampf die Rechenzentren ein Thema sind. Wir sehen in verschiedenen Bundesstaaten, dass sich durchaus Widerstand zusammensetzt, dass man sagt, wir wollen hier nicht in die Situation kommen, wo wir die Verfügbarkeit von Strom entscheiden müssen, ob sie an Rechenzentren oder an private Haushalte geht. Die Preise steigen, es geht auch da um Umweltthemen. Also Rechenzentren muss man, glaube ich, mit Blick auf die Midterm Elections im Blick haben. Ansonsten würde ich jetzt nicht erwarten, dass da noch ganz große Sachen kommen werden. Dafür stehen sich einfach die Parteien zu unversöhnlich gegenüber. Man hat ja auch in der vergangenen Woche einen vorläufigen Haushalt beschlossen. Eigentlich müsste das also am 30.09. ein endgültiger für das kommende Fiskaljahr verabschiedet sein. Man hat jetzt einen vorläufigen Haushalt verabredet, sodass zumindest über den Wahlkampf und über den Wahltermin hin diese Diskussion nicht aufkommen wird in den Vereinigten Staaten. Und insofern, ja, es wird ein spannender Wahlkampf werden. Die Auguren gehen im Moment und wir sind immer noch ein bisschen früh. Aber es geht jetzt natürlich langsam los, gehen immer noch davon aus, dass die Demokraten wohl das Repräsentantenhaus gewinnen werden, dass der Senat offen ist, also 50-50. Es gibt mittlerweile erste Stimmen, die hier sogar einen Erfolg der Demokraten erwarten. Dann würde der amerikanische Präsident das Weiße Haus gegen den Kongress regieren müssen. Was man in Teilen ja auch bisher getan hat, indem Dekrete formuliert wurden. Aber diese Dekrete sind eben immer gerichtlich anfechtbar. Und insofern, ja, ich glaube schon, dass es ein spannender Wahlkampf werden wird, den wir da erleben in den nächsten 2 Monaten.
Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, spannender Wahlkampf, aber auch spannend, was die EZB machen wird, wie sich da eventuell auch das lange Ende der Kurve verändern wird. Ich denke, es gibt weiter viele, viele Themen, und deshalb ist es spannend, dran zu bleiben. Danke dir.
Sehr gerne.